Namaste und willkommen zur Weisheitswerkstatt von Purvisha Paulini. Zu Business-Themen und globalen Geschehnissen in Bezug auf Spiritualität. Denn nachhaltig integrale Veränderung bedeutet auch, diesen Aspekt zu integrieren. Und zwar in der Tiefe. Geschäfte entstehen, wenn Menschen sich verstehen.
Herzlich willkommen zum Wisdom Workshop. Mein Name ist Purvisha Paulini und ich freue mich heute ganz besonders, Rolf Lutterbeck als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Rolf.
Ja, danke, dass ich eingeladen wurde von dir, Purvi. Ich bin,
bin gerne
für dich da.
Ja, wir kennen uns ja schon so lange und ich bin auch ein bisschen geehrt, dass du dir auch die Zeit nimmst. Vielen Dank dafür, für dieses Interview. Und eine kurze Einführung über dich ist, dass du, Rolf, eigentlich von Hause aus Informatiker bist. Und du warst jahrelang Projektleiter in vielen Entwicklungsprojekten in diesem IT-Bereich, später Leiter der Softwareentwicklung. Du hast auch Führungserfahrungen in all den Jahren gesammelt und seit 2000 beschäftigst du dich mit systemischen Strukturaufstellungen nach Matthias Wager von Kiebet. Und daraus hast du einen eigenen integral-systemischen Coaching- und Beratungsansatz entwickelt, den ich ja schon in den letzten Jahren sehr, sehr stark intensiv kennengelernt habe, deine Ausbildungen mitbesucht habe. Und vielleicht möchtest du noch mal etwas ergänzen dazu. Vielleicht habe ich ja was vergessen.
Natürlich hast du was vergessen, weil man könnte ja jetzt Stunden über sein Leben erzählen. Ne?
Ja, das ist so.
Genau, also ein paar knackige Punkte hast du gesagt. Genau, vielleicht nochmal, ich bin gebürtiger Westfale, habe in Dortmund studiert, damals Informatik. Bin dann vor 30 Jahren nach Bad Homburg gezogen. Habe ja gerade hier so einen Hintergrund von Bad Homburger Schloss mal eingeblendet. Man sieht, seit 30 Jahren machen Vera, meine Frau und ich hier Urlaub, genießen diesen Ort sehr und hoffen, dass bald wieder die Cafés und Restaurants aufmachen, ohne Testpflicht. Das ist mir dann auch immer noch ein bisschen zu umständlich. Ja, ich habe beim Umzug nach Bad Homburg einen neuen Arzt mir gesucht und der war gleichzeitig TM-Lehrer. Das war vielleicht ganz spannend, weil damit hat sich was in meinem Leben verändert. Also er hat Vera und mich in die transzendentale Meditation eingeführt und seit 30 Jahren oder über 30 Jahren inzwischen meditiere ich täglich zweimal 20 Minuten. Das hat was verändert, also aus diesem Softwareentwickler und dann Leiter der Softwareentwicklung und Unternehmensberater, der ich dann Anfang der 90er Jahre war, interessierten mich einfach einmal neue Dinge. So, ich habe mich verändert, mein Bewusstsein hat sich verändert, auf einmal habe ich ganz andere Dinge wahrgenommen, auf einmal wurden mir andere Dinge wichtiger, also meine Werte haben sich verändert. Auf einmal wollte ich im Tennis nicht mehr nur gewinnen, ich wollte eigentlich nur noch schön spielen, ich wollte einfach das Spielen genießen, nur mein Tennispartner wollte das nicht, also insofern hat meine Tenniskarriere dadurch aufgehört. Auf einmal interessierte mich mehr Psychologik, ich habe statt Programmiersprache neurolinguistisches Programmieren gelernt, habe mich dadurch selbstständig gemacht, bin dann Coach geworden, Berater, Trainer und wie du schon sagtest, seit dem Jahr 2000 mache ich sehr viel Strukturaufstellungsarbeit, lese seit über 20 Jahren inzwischen Ken Wilber und habe eben inzwischen eben etwas, was ich integral-systemisches Coaching und Ausbildung nenne. Entwickelt daraus.
Ja,
ja, das war so nochmal parallel zu dem, was du schon eigentlich erzählt hast.
Ja, sehr, sehr spannend. Also das spiegelt auch immer so wieder, dass wir ja eigentlich nie an einer Stelle stehen bleiben. Und dementsprechend komme ich ja jetzt schon mal auf ein Thema zu sprechen. Zu dem Thema, ja, du hast ja gesagt, du hast dich verändert in den Jahren. Also du wolltest nur noch zum Beispiel beim Tennis schön spielen und wolltest nicht unbedingt gewinnen. Da gibt es sicherlich ein Modell, das dahinter steckt. Das ist zum Beispiel das Graves-Value-Modell oder auch unter Spiral Dynamics. Wollen wir da vielleicht gleich mal einsteigen und magst du dazu vielleicht ein paar Punkte sagen?
Ja. Also gehe vielleicht nochmal kurz drauf ein, also in deinem Interview mit Wolf Mirko seid ihr ja schon mal auf den integralen Ansatz eingegangen, auch auf Entwicklung. Genau, also das integrale Bewusstsein ist ja wieder eine Stufe, auf die ich gleich zu sprechen komme, ist ein evolutionäres Bewusstsein. Also ist sich bewusst, dass alles eine Evolution durchläuft, also nicht nur die Materie, ne, die sich von Atomen bis hin zum hochkomplexen Neokortex entwickelt hat, sondern auch das Innen, das Bewusstsein, das Spüren entwickelt sich weiter. Man wird immer bewusster, man kann immer mehr wahrnehmen, immer mehr Perspektiven einnehmen. Das heißt, in den letzten 20 Jahren habe ich viel mit Entwicklungsmodellen mich beschäftigt, angefangen, wie du schon sagtest, mit Spiral Dynamics als einem relativ einfachen Modell. Inzwischen finde ich es nochmal spannender, sich bewusst zu machen, dass das Lernen eigentlich immer ein Einnehmen von mehr Perspektiven umfasst und dass sich damit diese Modelle eben immer wieder in einer anderen Form erklären lassen. Mhm. Also vielleicht verdeutliche ich das mal mit einer Grafik, die ich mal gemacht habe. So, ich habe mal hier ein Bild gemalt. Wir sehen hier jemanden, ne, der ist noch so sehr in der ersten Perspektive. Das ist die erste Perspektive, die wir natürlich lernen als kleines Kind. Wir sehen alles aus unseren Augen. Wir sehen zum Beispiel hier eine rote Mauer. Wir sehen hier einen Würfel, auf den wir dann die Zahlen 5, 4 und 1 wahrnehmen. Wir sehen eine andere Person. Und wir glauben, dass eben alles, was wir wahrnehmen, andere auch so sehen. Also uns ist nicht bewusst, dass andere was ganz anderes sehen. Also alles, deswegen ganz kleine Kinder glauben ja, wenn sie die Augen zuhalten, dass sie dann nicht mehr gesehen werden. So, die, genau. Auch das hat damit zu tun. Also die erste Perspektive entsteht so allmählich in den ersten Jahren und irgendwann so im Alter von 5 und 6 merken wir immer mehr, dass auch die Perspektive von anderen Leuten spannend wird, weil sie ganz andere Dinge sehen. Also wir schauen mal, was denn diese Dame hier sieht. So, ne, und dann sehen wir, diese Dame sieht natürlich eine ganz andere Welt. Vor allen Dingen sieht sie plötzlich auf ihrer Seite blau und sie sieht hier bei dem Würfel 5, 6 und 4. Sie kann eben ganz andere Perspektiven einnehmen, die uns vorher noch gar nicht so bewusst waren. Mhm. Das heißt, diese Person kann zum Beispiel sehen, dass ich, ne, wenn ich das bin, gerade hier von so einem Gorilla bedroht werde. So, kann mich warnen. Also ich merke allmählich, es wird nützlich, mich mit Leuten zu verbünden, weil die können Dinge tun und Dinge sehen, die ich nicht kann. Und wenn wir uns zusammentun, wenn wir Freunde werden, ne, dann können wir uns gegenseitig bereichern. Also das ist so die zweite Perspektive. Beginnt so mit 5., 6., 7. Lebensjahr, mit dem Eintritt der Schule meistens, dass ich allmählich lerne, die andere Perspektive einzunehmen, was dazu führt, dass ich allmählich natürlich dem anderen gefallen möchte. Das heißt, jetzt mache ich lauter Dinge dem anderen zuliebe. Also ich nehme Rücksicht auf andere. Ich ziehe Dinge an, um anderen zu gefallen. Ich passe mich an. Ich werde, deswegen nennt man auch diese zweite Perspektive im Endeffekt konformistisch. Ich passe mich an und lebe dann mit anderen zusammen. Irgendwann geht der Sprung weiter, so in der Pubertät beginnt das mal. Dann komme ich in eine Perspektive. Das wäre die dritte Perspektive. Ich kann quasi aus mir raustreten und von außen beobachten. Also ich gehe in eine Art Metaperspektive. Ich kann mir so Gedanken machen, könnte man das auch besser machen, diesen Prozess, der zwischen mir und einer anderen Person läuft. Also außerdem wird mir von hier aus klar, diese Wand hier ist auf der einen Seite blau, auf der anderen Seite rot. Das kann ich von hier aus sehen. Also ich kann mir ganz andere Gedanken machen. Ich werde eben zum Analytiker, zum Untersucher. Ne, so. Und für die, die Spiral Dynamics schon kennen, ich habe natürlich jetzt immer die Perspektiven entsprechend schon eingefärbt. Also ne, das Rot des Egozentrikers, das Blau des Du und das Orange der dritten Perspektive in Spiral Dynamics. Mhm. Genau. Wenn die Entwicklung weitergeht, kann ich sogar noch einen Schritt weiter zurücktreten. Und dann sehen wir, dass hier hinten noch jemand ist, der eben von ganz weit weg den Beobachter beobachtet. Also ich werde Beobachter des Beobachters. Das heißt, ich trete immer weiter zurück und kann immer mehr wahrnehmen. So, ne? Ich kann mir viel mehr Überblick machen. Also wie beobachtet er mich? Und ich kriege solche Dinge mit wie was hat denn die Person für Entwicklung durchlaufen? Ne? Vom Säugling übers Kind, ne? Rote, blaue, orange Stufe, ne? Der Jugendliche, orange. Also ich kriege noch mehr Bewusstheit. Also die Perspektiven machen immer einen größeren Unterschied. Und wenn wir uns das nochmal aus noch größerem Zusammenhang anschauen, so, ne? Irgendwann komme ich sogar noch in eine Perspektive, die noch weiter geht. Ich komme in eine sogenannte fünfte Perspektive. Ich versuche die mal gerade mit so einer Adlerperspektive darzustellen. Und ich sehe immer größere Zusammenhänge. Und ich könnte, machen das gerade mal. Genau. Also aus der fünften Perspektive werden mir noch ganz andere Dinge wichtig. Also ich kriege quasi ein universales Bewusstsein. Also ne, ich sehe mich eigentlich als ein Staubkorn im Universum. Ich werde meines eigenen Ich bewusst. Also in der fünften Perspektive nehme ich noch viel mehr wahr. Also das ist so die Entwicklung, die ich durchlaufen kann.
Eine sehr, sehr schöne Darstellung und sehr plastisch. Das erinnert mich gerade an einem Projekt, in dem ich bin. Da geht es um tatsächlich Werte und Kultur im Kontext Digitalisierung. Und da geht es auch um das Thema, wie spreche ich wen an? Und das lässt sich ja relativ gut mit diesen Ebenen dann auch darstellen. Und zu sagen, wenn ich jetzt jemanden habe, der in der Ich-und-Du-Perspektive ist, der hat vielleicht eine ganz andere Sprache notwendig als jemand, der schon aus der dritten Perspektive rausschauen kann.
Ja, also genau, mit der Entwicklung, Bewusstseinsentwicklung in mehr Perspektiven setzt natürlich immer mehr Erkenntnis und immer mehr Wahrnehmung der Welt ein. Das heißt, ich brauche auch mehr Wörter, ich brauche mehr Sprache, um das, was ich jetzt wahrnehme, auch beschreiben zu können. Also Sprache macht Bewusstseinsräume aus. Wir können immer nur das bewusst machen, was wir benennen können. Wir brauchen Wörter, um was zu benennen, zumindest eben in diesen frühen Stufen. Also wenn ich irgendwann meditativ in einem transzendentalen Zustand bin, brauche ich keine Worte mehr, da gibt es auch keine mehr. Also, aber eben, wir leben in einer vierdimensionalen Welt, Raum-Zeitwelt, und da müssen wir unsere Erkenntnisse irgendwie in Worte fassen können. Und je weiter ich mich entwickle, desto mehr Begriffe habe ich, deswegen Worte habe ich, desto mehr kann ich differenzieren, desto mehr Schubladen, wie manchmal gesagt wird, kann ich bilden.
Ja.
Also ich kann also immer mehr Schubladen was einordnen. Ich kann immer besser Dinge auseinanderhalten. Und auch das ist spannend, also die Sprachen machen ein unterschiedliches Weltbild aus. Also Leute, die nur Deutsch reden, sehen eine andere Welt als Leute, die Englisch reden. So, ne? Die englische Sprache macht einen anderen Raum auf, sieht eine andere Welt als Deutsche. Das führt dazu, dass zum Beispiel manche Sprachen besser geeignet sind für philosophische Diskussionen. So, ne? Also die deutsche Sprache ist so differenziert und so komplex, deswegen auch so schwer zu lernen für Leute, die nicht aus Deutschland sind, dass ich eben auch sehr tief philosophische Aufsätze und Bücher schreiben kann. Das kann nicht jede Sprache. Also es gibt Sprachen, die haben überhaupt keine, also Länder mit Sprachen, die keine Philosophen hervorgebracht haben, weil die Sprache es nicht hergibt.
So, das, ne? Auch das ist spannend. Das ergibt Sinn, ja. Du hast gerade einen sehr wichtigen Begriff genannt, und zwar Schublade. wir bewegen uns ja jetzt schon beide, du viel länger als ich, genau in dieser integralen Szene. Und da kommt sehr oft die Frage, also wenn man genau dieses Modell oder auch weiterführende Modelle nimmt, dann ist es ja quasi wie ein Schubladendenken. Also wie man geht dann los, die Leute, die dann das Modell insgesamt lernen, gehen raus und sagen, ja, du bist jetzt bei Grün, du bist bei Orange und du bist bei Blau und du musst das und das lernen. Welchen Vor- oder Nachteil hat es denn, dieses Modell tatsächlich anzuwenden, und ist das überhaupt ein Schubladendenken?
Ja, genau. Also ich blende gerade mal vielleicht mal die Spider-Dynamics-Ebenen ein, die ja viele schon kennen, also die 8 Stufen hier von Beige über Purpur nach Rot, nach Blau, nach Orange, nach Grün, Gelb und Türkis. Also, oder nochmal mit Begriffen Purpur, Rot, das wäre so die erste Perspektive. Beige habe ich auch noch keine Perspektive, da bin ich noch als Säugling verschmolzen mit der ganzen Welt. Dann in Blau beginnt dann die zweite Perspektive. Also ich werde konformistisch. Dann mit der dritten Perspektive komme ich in die moderne, rationale, objektive, beobachtende Welt, dass ich Dinge reflektiere. Dann eben nochmal die vierte Perspektive, der Beobachter des Beobachters, der plötzlich systemisch alles in Zusammenhängen sehen kann und systemisch konstruktivistisch sich der bewusst wird, ne, dass wir uns alle eigentlich nur konstruieren. Und dann geht es weiter eben zum Gelben, immer noch vierte Perspektive, und schließlich hier oben zu Türkis, wo die fünfte Perspektive zum Durchbruch kommt. Wenn man dieses Modell so erklärt, dann macht es ja eben so eine Art Schublade auf. Ne? So, es gibt die Grünen, es gibt die Orangen, die Blauen, die Roten. Das kommt nicht immer gut an, wenn man so redet. Also die, die das erste Mal mit Spiral Dynamics zu tun bekommen, und häufig sind das ja auch Leute, die durchaus in dieser grünen Welt sind, die mögen Schubladendenken gar nicht. Also es gibt halt eben immer Ebenen, die gar nicht, die eher heterarchisch sind, die eben immer alles gleich sehen, gleichberechtigt, Gleichbehandlung, gleich wichtig. Die grüne Welt ist sehr heterarchisch denkend und sie mag natürlich kein Modell wie dieses hier, wo Gelb höher ist als Grün oder Grün höher ist als Orange oder Orange höher ist als Blau. Aber die Stufen sind einfach höher, weil sie einfach eine größere Perspektive einnehmen, mehr sehen können und das, was da drunter ist, in Anführungszeichen, eben auch sehen können und umfassen können. Mhm. Also Orange kann eben sich auf, bös gesagt, auf Blau runterbegeben und Blau reden. Blau kann sich aber nicht auf Orange hochdenken, weil das über ihrem Kopf noch ist. Mhm. Also Robert Keegan, der Harvard-Professor, hat mal so ein schönes Buch geschrieben, In Over Our Heads. Mhm. Also es geht über meinen Kopf hinaus. Also für Blau ist das, was Orange sagen, nicht fassbar, nicht begreifbar. Für Orange ist das, was Grüne sagen, auch nicht fassbar. Und wird dann abgewertet zu Esoterik und zu Spinnerei. Und so weiter.
Für mich ist
Gelb auch noch rot.
Ja. ich finde das ehrlich gesagt eine schöne Erklärung, aber ich finde es auch schön zu sagen, es ist ja gut, dass ich dann die Menschen da abholen kann, wo sie sich befinden, weil also das, wie du es jetzt gerade beschreibst, und auf der anderen Seite auch, man kann ja auch mit der Sprache verletzen. Also wenn die Sprache sich mit dem Bewusstsein entwickelt hat und jemand zum Beispiel bei Blau ist gerade, und wir müssen auch betonen, dass es keine guten und keine schlechten Stufen sind, weil alle Stufen wundervoll sind. Es ist ja auch wichtig, dass man in der Evolution diese Stufen durchläuft. Dann kann ich ja genau der Ansprache entsprechende Menschen entgegenkommen. Also wenn ich jetzt mit meinem Sohn, der 8 Jahre alt ist, grün sprechen würde, dann hätte ich echt ein Problem und würde gewisse Dinge nicht erreichen können. So sehe ich das.
Genau, er wird vieles nicht verstehen und du würdest das, was du eigentlich damit bezwecks einfach nicht erreichen können, ne, weil die Formulierungen nicht zu ihm passend sind. Ja, also es gibt eben jede Stufe, ist eine gute Stufe, kann aber eben guter und schlechter Form gelebt werden. Mhm. So, ne, die rote Stufe des Kindes ist eine gute Stufe, weil ich lerne allmählich eine Persönlichkeit zu entwickeln, für mich zu stehen, für mich zu sorgen, auch mal Nein sagen zu können. So, ne, das ist im Guten. Ich kann aber eben auch natürlich sehr trotzig werden, sehr machtvoll werden und andere Leute zusammenschlagen oder ähnliche Dinge in Rot machen. So, Blau ist eben ein gutes Bewusstsein, weil ich lerne, mich gesellschaftlich anzupassen, ein soziales Wesen zu werden, Rücksicht zu nehmen, auf andere Regeln einzuhalten, Regeln einzuführen. Aber es kann natürlich auch, weil es ein hierarchisches Bewusstsein ist, sehr stark zu patriarchalischen Unterdrückungsmechanismen kommen. So, ne? Das wäre so die negative Seite. Mhm. So, ne? Die negative Seite von Orange, also die positive Seite von Orange ist Erforschung, Innovation, Neugier, Dinge besser machen, Ressourcen einsparen und so weiter. Also ich kann da viele gute Dinge tun. Ich kann natürlich aber auch sehr stark darauf achten, dass ich eben Karriere mache, der Zweck heiligt die Mittel. Ich kann sehen, dass ich die Nummer eins bin und eben damit auch wieder viele schlechte Dinge tun. All die Schattenseiten des Kapitalismus ist die Negativseite von Orange. Genau, dann die positive Seite von Grün ist ein sehr liebevoller, wertschätzender Umgang. Jeder Mensch ist göttlich, jeder Mensch ist gleich wichtig. Minderheiten müssen geschützt werden, Minderheiten müssen berücksichtigt werden, die Natur ist wichtig, alle Lebewesen sind wichtig, also die Welt muss friedvoller werden, wir müssen sehen, dass wir Umwelt schonen, dass wir ökologisches Bewusstsein entwickeln. Wie gesagt, ein ökologisches Bewusstsein ist etwas, was über das Bewusstsein von Blau und Orange hinausgeht. Das ist genau die Katastrophe, die wir gerade haben. Ich muss eben auf so einer hohen Bewusstseinsstufe sein, um die ökologische Katastrophe überhaupt zu verstehen und umfassen zu können. Ja, Negativseite in Grün ist natürlich, dass ich teilweise eine Allergie gegen alles in Orange und Blau habe, dass ich esoterisch werde oder was auch immer. So, also jede Stufe hat eben gute und schlechte Seiten und aus integraler Sicht geht es darum, wie kann ich eben mehr dazu beitragen, dass jeder Mensch auf seiner Stufe eher die gesunde Seite lebt.
Du hast jetzt schon auch wieder zwei, drei Schlüsselwörter gesagt. Die Katastrophe ist, dass momentan in der wirtschaftlichen und also wirtschaftlichen Situation, politischen Situation, in der wir uns befinden, natürlich das Klima nicht so einen Anklang findet. Was wäre denn eigentlich ein nächster möglicher Schritt, damit wir nicht in die absolute Vollkatastrophe laufen als Menschheit? Was wäre denn da
noch? Ja, aus integraler Sicht ist eben die Lösung globaler Probleme, Klimakatastrophe ist ein globales Problem. Dazu muss ich mir bewusst machen, dass wir eben sehr unterschiedliches Bewusstsein in der Welt haben. Wir haben fast 200 Nationen in der Welt und jede Nation ist auch in ihrer Durchschnittsbewusstseinsentwicklung an einer anderen Stelle. Also wir sind in der westlichen Welt häufig eher schon so in diesem sehr rationalen Orangenbewusstsein mit sehr viel Demokratieverständnis. Es gibt aber noch genügend Länder, die noch in dieser blauen, konservativen Denkweise sind. Das erleben wir auch in Europa. Aber wenn man auf die ganze Welt schaut, sieht man, 70% der Weltbevölkerung ist noch auf der Denkstufe von Rot und Blau. So, Ken Wilber sagt manchmal so etwas scharf und damit auf dem Denkniveau von Nazis. Das sind nicht unbedingt die Leute, die erstmal Klimakatastrophe sehen, die da was gegen tun wollen. Das heißt, ich muss erstmal mir bewusst machen, dass 70% überhaupt nichts verändern wollen. Oder vielleicht sogar genießen, dass durch die Klimaveränderung es vielleicht in dem eigenen Land jetzt schöner wird und mehr Blumen wachsen. Also die Ostsee und Nordsee wird irgendwie das zukünftige Mittelmeer gewesen. Ne? So, also ne, man kann es ja auch positiv sehen, aber das ist natürlich nicht die Lösung. So, ich brauche deswegen mehr Leute, die ein höheres Bewusstsein haben, die natürlich nach Lösungen suchen. Wie kann ich Lösungen finden, wo sich alle 200 Nationen drin wiederfinden? Also ich muss für jede Nation was finden, was sie gut finden, sodass insgesamt eine Lösung rauskommt, mit der alle leben können.
Das ist, jetzt bin ich mal etwas provokativ und sagen, das wird schwierig, oder? Ist das,
das wird schwierig, ja.
Ja, das wird etwas schwierig. Also heißt es eher die Devise nicht aufgeben, jeder soll das in seinem Ermessen das Mögliche tun. Also ich bin ja auch in dem Thema Organisationsentwicklung unterwegs und aber auf der Ebene, wo ich einfach sage, wo ich genau diese Modelle natürlich auch anwende und sage, schaut her und was wollt ihr denn in eurer Organisation, was wollt ihr denn persönlich und in eurer Organisation verändern? Und eigentlich geht es erstmal darum, auch auf der einen Seite die persönliche Zufriedenheit und das persönliche Glück zu finden, um dann im Außen eine Veränderung bringen zu können, oder?
Ja, also was zu verändern ist nicht ganz einfach. Ich lese gerade ein wunderbares Buch von dem Frank Schätzing, der bisher immer Romane geschrieben hat, Die Tyrannei des Schmetterlings oder eben Der Schwarm und ähnliche tolle Bücher. Jetzt hat er ein Sachbuch geschrieben zum Thema Klimakatastrophe. Ich weiß jetzt nicht genau den Titel, was wir selber tun können, heißt das ungefähr das Buch. Und da beschreibt er eben genau die Situation der Menschheit und wie schwer es ist, aus dem Handeln unseres Reptilienhirns rauszukommen. Ne? Wir haben ja das Reptil in uns, ne? Das Stammhirn, und das will andere Dinge als zum Beispiel unser limbisches System, unser emotionales Hirn. Und unser Neokortex, das ist der Teil, ne, der überhaupt begreift, was gerade passiert, und der möchte einfach Dinge verändern. Mhm. So, das Problem ist, wie Gunther Schmidt so sagt, im Endeffekt gewinnt aber immer das Krokodil. So, ne, das ist einfach am stärksten. So, ne. Und er beschreibt das wunderbar. Also wenn man mehr wissen will, was man verändern kann, dann finde ich das gerade in dem Buch gut beschrieben. Ich bin jetzt selber nicht so der Experte für politische Veränderungen und Situationen. Also ich finde, er bringt da viele Sachen gut auf den Punkt.
Also es gibt ja auch schon schöne Ansätze wie das Thema Gemeinwohlökonomie, diese Matrix, die entwickelt worden ist, dass man da schon mal vielleicht als Unternehmen oder als Organisation mal schaut, welche Möglichkeiten habe ich denn, etwas zu verstellen und überhaupt zu gucken, erstmal, was ist denn bei uns die Ist-Situation, um dann zu schauen, haben wir überhaupt die Möglichkeit, was zu verändern? Wenn wir was verändern wollen, dann ist immer eine Möglichkeit da.
Ja, ja, Gemeinwohlökonomie ist ja eine grüne Idee von dem Christian Felber. Also ich brauche eben schon wieder ein sehr reifes Unternehmen, was sich überhaupt bereit erklärt, an das Gemeinwohl zu denken und dafür was zu tun. Davon gibt es halt nicht allzu viel. Das heißt, damit, wenn ich damit abwarten würde, dass die Welt dadurch besser wird, müsste ich halt noch ein paar Jahrzehnte warten. Die haben wir, glaube ich, im Moment nicht mehr. Nee. Also die Klimakatastrophe ist schon ein sehr dringliches Problem, wo wir innerhalb der nächsten Jahre was machen müssen. Und bis zum Jahr 2030 muss ich schon eine Menge verändert haben. Also das ist so ziemlich der einzige Aspekt, wo ich jetzt die Corona-Maßregeln mal als positiv sehe. Also wir haben gerade erfahren, was alles möglich ist, was man alles einschränken kann. So, ne? Das hätte man vorher sich nie vorstellen können, dass eine Regierung so einschränkend sein kann und einem so viel verbieten kann und das innerhalb so kurzer Zeit beschließen kann. Und das Ganze eben an vielen Stellen, ne, weltweit, auch in den USA oder anderen Ländern. Also ist schon unglaublich, was die Politik machen kann, wenn es wirklich hart auf hart kommt.
Also
höchstwahrscheinlich wird es harte Einschnitte geben. Ne? Also jetzt ja. CO2-Abgabe muss einfach steigen. Ne? Das wird jeden Einzelnen betreffen. Ja, also es werden sehr unpopuläre Maßnahmen in den nächsten Jahren notwendig sein.
Also was du jetzt auch damit sagen willst, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn Maßnahmen ergriffen werden sollen, dann hat das ja uns ja bewiesen, dass es machbar ist. Und wenn das jetzt in Richtung Klima genauso wäre, wäre das nicht schlecht.
Ja, ja.
Man kann es ja auch positiv sehen.
Ja. Natürlich kommt dann erstmal das Bewusstsein, nicht schon wieder. Jetzt haben wir gerade uns 15 Monate eingeschränkt, jetzt brauchen wir doch erstmal wieder Freiheiten.
Ja.
Und dann kommt gleich das nächste hinterher. Also das ist natürlich schon schwierig. Aber es geht natürlich immer um das Gleiche, wie ich bin ja hauptsächlich eben in der Bewusstseinsveränderung von einzelnen Menschen tätig durch Seminare und durch Coachings. Und ich merke eben, Veränderung passiert natürlich immer am leichtesten, wenn Leidensdruck da ist. Mhm. So, und leider ist die Menschheit so gepolt, also erst wenn der Leidensdruck hoch genug ist, dann passiert was.
Genau.
So. Und der Leidensdruck steigt gerade, der Leidensdruck ist erst dann hoch genug, dass alle es einsehen, wenn wir höchstwahrscheinlich schon eine Erderwärmung von 2 Grad oder mehr haben und dann ist es schon zu spät. Also dieses in die Zukunft denken und jetzt schon handeln, damit in 10 oder 20 Jahren etwas nicht passiert, das ist ein Denken, was erst ab dieser dritten Perspektive, diese orange Stufe überhaupt möglich ist, daran zu denken. Und da sind, wie wir schon gesehen haben, eben 70% noch nicht.
Ja.
Das macht es halt so schwierig.
Es passiert in Schwellenländern auf der einen Seite auch wieder viel in Richtung eben auf die dritte Perspektive zu kommen. Aber ja, genau, also da sind aber viele andere Themen, die das dann immer wieder etwas behindern. Vor allem auch die Politiker, die oftmals sehr egozentriert handeln und ihre Macht ausspielen wollen. Da sehe ich auch immer die Diskrepanz darin. Aber was mir dieses Modell geholfen hat, ist einfach zu verstehen, diese Frage gar nicht mehr zu stellen, warum, sondern das Modell erklärt einfach, dass es eben diese unterschiedlichen Bewusstseinsstufen gibt und dass es einfach nur mal eine Erklärung ist, dass die Menschheit nun mal da ist, wo sie ist. Und es gibt ja auch noch weitere Entwicklungsmodelle, wie zum Beispiel Stages, eben auch Spiral Dynamics und viele andere. Ich wollte noch mal einen kleinen Bogen spinnen, gerade weil wir ja auch in einer Gruppe uns darüber unterhalten, gewisse Entwicklungsstufen eben auch für andere Linien, eben wie für Thema Werte oder Moral und so weiter, uns anzuschauen. Macht das eigentlich Sinn? Also auch wirklich Entwicklungslinien, die jetzt für ein, eigentlich jetzt zum Beispiel für die Ich-Entwicklung entwickelt worden sind, auf andere Aspekte zu übertragen?
Also es gibt einmal, also es gibt eine ganze Reihe von Linien, von Entwicklungslinien, ne? Du hast ja ein paar genannt, Ich-Entwicklung, Werteentwicklung, Moralentwicklung, Kognitionsentwicklung, aber auch körperliche Entwicklung, kulturelle Entwicklung, Entwicklung von Unternehmen. Also es gibt ganz viele Dinge, wo sich was entwickelt. Also in die sich das integrale Quadrantenmodell kennen, in allen Quadranten gibt es Linien, die sich entwickeln. Und manche haben was miteinander zu tun und andere haben nichts miteinander zu tun, sind völlig unabhängig. Also ob ich tänzerisch begabt bin, hängt nicht von meiner Kognition ab. Mhm. So, ne? Das ist ein Talent, was ich vielleicht habe und ich kann dann großartiger Tänzer oder großartiger Sportler sein, ohne dass ich in meiner Ich-Entwicklung weit sein muss oder in meiner Werteentwicklung. Also das ist zum Beispiel eine völlige Unabhängigkeit. Manche Linien hängen aber sehr zusammen. Also einmal die Entwicklung, meine rechts oben quasi, ne, für die das Quadrantenmodell, rechts oben in meinem Gehirn, dass mein Gehirn immer komplexer wird und sich immer mehr Synapsen verbinden, führt zu einem immer komplexeren Gehirn, was Ken Wilber, weil es keine Begriffe gab, sagt Strukturform 1, Strukturform 2, Strukturform 3, Strukturform 4. Also es wird immer komplexer. Und je komplexer mein Gehirn wird, desto komplexer kann ich denken, links oben. Also meine Kognition steigt damit. Also wenn ich eben Brain Gym mache, also Dinge tue, wie Life Kinetics oder ähnliches, wo sich immer mehr Synapsen bilden, wird automatisch meine Kognition wachsen. Mhm. Die ist wieder Voraussetzung für ich, für Werte, für Moral. Also ich brauche eine hohe Kognition, wenn ich eine hohe Moral haben will. Ich brauche eine hohe Kognition, wenn sich mein Ich entwickeln will. Ich brauche eine hohe Kognition, wenn sich meine Werte auf hohem Niveau befinden wollen. Dafür brauche ich einfach eine hohe Kognition und zur Kognition gehören zum Beispiel Perspektiveinnahmen. So, also es gibt schon einen Zusammenhang und deswegen kann man schon schauen, welche Linien korrelieren miteinander. Also was ist so die Durchschnittsmoral jemanden, der in seiner Ich-Entwicklung in der dritten Perspektive ist oder in seiner Werteentwicklung eher moderne Werte von ich möchte effizient, effektiv sein, ich möchte rational und sachlich Dinge machen. Was passen da für moralische Vorstellungen dazu? Also da gibt es durchaus Korrelationen, die voneinander abweichen können, aber wo man eben schon Zusammenhänge erkennen kann. Mhm.
Du hast ja immer in der Ausbildung immer dieses schöne Beispiel des wie heißt, sozial inkompetenter Manager. Ne? Also das ist ja zum Beispiel eine zwei Linien, die beschreiben einmal die emotionale Intelligenz und einmal die Kognition. Ne?
Genau, also ne, ich komme ja aus der IT und in der IT gibt es eben eine Menge hochintelligenter Menschen. Also ne, bildlich gesprochen, Kognition ist sehr hoch. Dadurch die Ich-Entwicklung im IT-Bereich liegt meistens eben im Bereich von dritter Perspektive, orange, modernes Bewusstsein, sachlich, rational. Aber die soziale Kompetenz ist häufig nicht auf diesem Niveau. Die soziale Kompetenz ist, meine Hand verschwindet allmählich im unteren Bereich, auf dem Niveau eines dreijährigen Kindes. Ja. Also ne, ich habe einen IT-Leiter mal kennengelernt vor über 10 Jahren. Der konnte im wahrsten Sinne noch nicht mal guten Tag sagen. Der hat einen nicht begrüßt, wenn wir in den Raum einkamen. So, ne, der hatte die einfachsten Formen von Höflichkeitsregeln nicht drauf. So, ne, also das ist durchaus möglich.
Ja gut, aber das ist ja relativ einfach, darauf hinzuweisen, in der Hoffnung, dass sich da was ändert. Also
es ist ja, ja, da ist die Frage, ob ihm das wichtig ist. Also, ne, also bei einem Leiter eines Rechenzentrums oder einer Softwaregruppe, der wird das höchstwahrscheinlich noch akzeptieren, dass er das lernen muss, weil sonst ist er einfach keine gute Führungskraft. Mhm. Aber ein reiner Nerd, ne, der eben irgendwo in seinem Keller versteckt, sich immer nur mit Pizza beliefern lässt, aber ansonsten immer alleine ist, rumprogrammiert und rumhackt und was ähnliches, dem ist soziale Kompetenz ziemlich schnurz. So, dem könnte ich zwar auch erklären, dass er sozial inkompetent ist, aber das geht ihm am Arsch vorbei. Hm. So, ja, also es müssen halt schon noch andere Dinge hinzukommen, dass ich zumindest verstehe, dass ich da noch was lernen könnte. Und es muss mir aber dann auch wichtig sein, dass ich lernen möchte.
Es ist sehr, sehr komplex, dieses Thema. Ich meine, wir könnten jetzt tatsächlich auch noch mal, aber es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir sagen, du hast ja auch schon das Thema Quadranten angesprochen. Das kann man auch noch mal, wenn das wirklich interessiert, bei dem Interview mit Wolf Mirko nachschauen. Wenn du jetzt eine Message mitzugeben hättest, was wäre das, was du jetzt sagen würdest im Sinne von, im Kontext von Wandel, Zukunft für die Menschen? Was ist so, was du so sagst, das dir wichtig ist, wo du sagst, da kann jeder etwas für tun?
Ja, also mein Slogan ist ja, ich möchte dazu beitragen, dass die Welt lebens- und liebenswerter wird. So, ne? Dass mehr Liebe fließt, dass mehr Verständnis untereinander entsteht, dass mehr Bewusstsein entsteht. Also es gibt so die Vision von dem Ken Wilber, ne, der den integralen Ansatz als Philosoph beschrieben hat, ne, dass er dazu beitragen möchte, dass mindestens 10% der Bevölkerung irgendwann mal auf der integralen Bewusstseinsstufe ist, weil immer dann, wenn die Menschheit so eine 10%-Schwelle überschritten hat, dann beeinflusst plötzlich dieses neue Bewusstsein alle anderen Menschen, die noch nicht auf dieser Stufe sind. So, das letzte Mal haben wir das erlebt 1968 sozusagen, die 68er-Zeit, also die Zeit der Revolution an den Unis, der Hippie-Zeit. Da ist das Grün nämlich zum Durchbruch gekommen. Da hat Grün eben in der westlichen Welt die 10%-Schwelle überschritten. So, ich würde mich freuen, wenn ich es nochmal erleben würde, dass vielleicht die 10%-Schwelle von integral überschritten würde, weil dann wird sich eine Menge verändern. Vermutlich passiert das aber nicht schnell genug, damit wir damit noch die Klimakatastrophe in Ordnung bringen können. Also diese 1,5 oder etwas mehr Grad hinkriegen. Dazu wird die Zeit nicht mehr reichen. Also es wird noch etwas länger dauern. Vor 15 Jahren war ich da optimistischer. Inzwischen habe ich so das Gefühl, Bewusstsein verändert sich nur sehr, sehr langsam. Aber es passiert immer was. Also wenn ich so Aktivitäten sehe wie Greta Thunberg, die plötzlich so eine Bewegung Fridays for Future als einzelne kleine Person, als junge Frau in Bewegung setzt, ne, dann sieht man, es sind nicht nur Kipppunkte in der Welt, im Klima, ne, dass plötzlich irgendwie Dinge nicht mehr rückgängig machbar sind, ne, die sogenannten Kipppunkte, die immer erwähnt werden. Es gibt auch Kipppunkte im Bewusstsein. Mhm. So, ne, sind plötzlich einzelne Personen, die was Besonderes machen und Leute mitreißen und plötzlich passiert mal wieder ein Sprung in der Wahrnehmung und es bilden sich neue Gruppen, die plötzlich auf einem ganz anderen Niveau miteinander agieren. Genau, ich hoffe, dass das häufiger passiert und ich versuche, soweit es mir möglich ist, dazu beizutragen, dass sich Leute weiterentwickeln.
Das tust du und das ist eine sehr, sehr große Freude. Ich kann deine Weiterbildung und deine Ausbildung nur wärmstens empfehlen. Es ist wirklich sehr, sehr schön und macht auch immer sehr großen Spaß und es ist sehr tief und man lernt eine Menge. Also es nützt nicht nur anderen, sondern es nutzt einem auch wirklich selber in seiner eigenen Entwicklung. Und danke, das finde ich echt toll. Vielen Dank. Und ich danke dir jetzt erstmal auch für deine Zeit. Und für deine Einblicke, wie du gewisse Dinge siehst und freue mich einfach, vielleicht haben wir ja noch mal die Möglichkeit, an einer anderen Stelle noch mal über ein anderes Thema zu sprechen, aber heute fand ich das sehr, sehr spannend und ich glaube, die Zuhörerschaft hat noch mal einen schönen und guten Einstieg in das Thema Ebenen und Bewusstseinsentwicklung bekommen und dass das alles gar kein Hexenwerk ist, sondern einfach eigentlich relativ einfach zu verstehen ist, dank deiner schönen Darstellung. Danke, Wolf.
Vielleicht gerade nochmal der Hinweis, auch noch passend zu dem, was könnte ich dazu nochmal aussagen. Es gibt ja die Idee der integralen Lebenspraxis. So, und die integrale Lebenspraxis hat vier Hauptrichtungen, wo jeder an sich arbeiten kann. Ne? Die eine ist, tu was für deinen Mind, deinen Geist, also lass deinen Geist immer wachsen, beschäftige dich mit komplexen Dingen, mit komplexen Büchern, sei es, dass man Ken Wilber Bücher liest, das ist komplex genug. Dann tue was für deinen Körper, achte auf Ernährung, mach Sport, also tu was, dass eben auch dein Körper in Ordnung kommt. Dann dritter Aspekt, ganz wichtig, beginne zu meditieren, falls du es nicht tust, also geh in den Spirit-Bereich und mach eine spirituelle Entwicklung Und der vierte Bereich ist, arbeite an deinen Themen, an deinen Schattenthemen. So, ne? Also im Englischen heißt es dann so schön kurz, Mind, Body, Spirit und Shadow Arbeit machen. So, das ist so der Aspekt aus integraler Sicht. Wenn man sagt, was könnte man aus integraler Sicht jeder Einzelne tun, dann sind es diese vier Dinge, die man tun kann.
Super.
Und viele andere natürlich.
Und viele andere. Aber es ist ja schon mal sehr umfassend.
Ja, da ist man schon gut beschäftigt. Wobei man muss nicht alles jeden Tag machen. Also Spirit ist der Aspekt, den man jeden Tag tun sollte. Jeden Tag meditieren ist wichtig. Mehrmals in der Woche was für den Body tun, den Körper tun ist wichtig. Regelmäßig den Mind trainieren und eben in gewissen Abständen immer mal wieder an seinen Schatten arbeiten. Das muss keine tägliche Praxis sein.
Super, herzlichen Dank, lieber Rolf. Und wir hören und sehen uns an anderer Stelle wieder. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich freue mich drauf.
Okay. Ciao.
Ciao, ciao.